Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Progressive knows there are some surprisingly expensive things in life, like rugs. You know, people say a rug would really bring the room together. And sure, you don't know what that means, but it sounds important. Suddenly you're using words like jute and sisal. Then you see the price and lose it, because how can the thing you walk and spill on cost so much? So you devote your life to taking down big rug. But then you remember that switching your home and auto to Progressive could save you hundreds. So, looks like big rug is safe. For now. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers, not available in all states.
Selten sind die Welten bei ThyssenKrupp so symbolisch aufeinander getroffen wie bei der diesjährigen Hauptversammlung. Drinnen mehrere hundert zufriedene Aktionäre, draußen in der Eiseskälte mehr als 1000 Stahlarbeiter, die fürchten, bald keine Jobs mehr zu haben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das hier ist die Hauptversammlung. Aber für uns ist klar, der Mensch steht im Mittelpunkt.
Wenn die Stahlvorstände uns jeden Tag vorjammern, dass wir kurz vor dem Abgrund stehen, mit dem Rücken an der Wand, dass es hier nicht mehr weitergeht, und uns von uns Beschäftigten verlangen, dass wir auf Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Arbeitszeit hin und so weiter verzichten, nur damit die Stahlunternehmen weitergehen, dann frage ich mich, wie können solche Vorstände dann heute auf so einer Hauptversammlung den Aktionären unnötigerweise eine Dividende versprechen? Das passt nicht zusammen!
Wir entwickeln die ThyssenKrupp AG zu einer Finanzholding, in der starke, eigenverantwortliche Unternehmen unter einem Dach agieren. Allen voran haben wir endlich einen belastbaren Pfad für unseren Stahlbereich eingeschlagen. Wir verfolgen damit auch strikt das Ziel, Ihre Interessen als Anteilseigner wieder angemessen zu berücksichtigen. Auch in dieser Hinsicht war das zurückliegende Jahr ein erfolgreiches. Wir sehen, dass der Kapitalmarkt wieder an eine Zukunft von ThyssenKrupp glaubt.
Das waren Konzernbetriebsratschef Tekin Nazikkol, der draußen vor den Stahlarbeitern gesprochen hat, und Konzernchef Miguel Lopez bei seiner Rede vor den Aktionären. Heute wollen wir zurückblicken auf die Hauptversammlung Ende Januar, und man kann sagen, die Situation bei ThyssenKrupp hat sich mal wieder zugespitzt.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ.
Mein Name ist Oliver Hollenstein, ich arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir sitzt wie immer unser ThyssenKrupp-Experte Ulf Meinke. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Ulf, das war ein spannender Tag auf der ThyssenKrupp-Hauptversammlung, wo wir beide waren. Es gibt ja Menschen, gemeine Menschen, die sagen mir nach, manchmal etwas verkopft zu sein. Aber ich muss jetzt trotzdem damit anfangen. Vielleicht liegt es ja an meinem Soziologiestudium vor einigen Jahren, aber ich habe den ganzen Tag, als wir da bei der Hauptversammlung waren, an Karl Marx denken müssen.
Karl Marx, okay. Du meinst den Gegensatz von Kapital und Arbeit, den man greifbar spüren konnte bei der Hauptversammlung?
Ja, ganz genau. Also da prallen ja gerade die Gegensätze von Kapitalinteressen und Arbeiterinteressen so stark aufeinander, wie wir es inzwischen eigentlich selten in einer so sichtbaren, so klaren Form sehen. Also so drinnen diese Welt, die Aktionäre, da gab es Currywurst und Schnittchen und man hat sich da gefreut, wie sich das eigene Vermögen im vergangenen Jahr gemehrt hat. Und draußen wirklich symbolisch in dieser Eiseskälte, wir haben eine Live-Schalte gemacht und auch richtig, richtig gefroren, die Stahlarbeiter, die da gerade echt um ihren Jobs fürchten.
Ja, das hatte wirklich eine große Symbolik. Die Hauptversammlung, die startet dann ja immer gerne auch mit einem Image-Video. Dann werden die Slogans an die Wand gestrahlt. Engineering tomorrow together. Aber das ist natürlich nicht die Sprache, in der die Beschäftigten da draußen sprechen würden. Die haben vielleicht auch dieses Selbstverständnis durchaus. Aber das ist dann eher ein Selbstverständnis von, wir machen hier harte Arbeit, wir hängen uns rein, wir machen unseren Job. Aber die stehen dann eben da draußen, wo es kalt ist und nicht in diesem schönen warmen Saal drin.
Ja, wir müssen nochmal daran erinnern, 11.000 Arbeitsplätze sollen in der Stahlsparte bei ThyssenKrupp abgebaut oder ausgelagert werden. Das ist, nur um das mal in der Dimension klarzumachen, mehr als jeder dritte Arbeitsplatz bei den Stahlarbeitern. Und besonders hart trifft es womöglich, vermutlich, wahrscheinlich die ThyssenKrupp-Tochter HKM, wo bis zu 3.000 Arbeitsplätze möglicherweise in Zukunft nicht mehr da sein werden.
Ja, deshalb war HKM auch sehr sichtbar durch die Leute, die da hingereist sind zur Hauptversammlung. Die Rede war von rund 20 Bussen, die die IG Metall bestellt hat, Stahlarbeiter aus Duisburg, aus dem Duisburger Süden, die zum Ruhrkongress nach Bochum gekommen sind. Ja, und die Arbeiter haben den Aktionären dann einen lauten Empfang beschert. Es gab Pfiffe gegen das Management und wer rein wollte in den Saal, der musste durch ein Spalier aus Beschäftigten gehen. Die haben ihre Protestplakate mitgebracht und haben gezeigt, ja, hier sind wir.
Wir müssen uns einmal sortieren, weil wir heute echt über viele sprechen müssen. Wir beginnen mit der Wut der Arbeiter auf Konzernchef Lopez, schauen dann auch darauf, was im Gegensatz dazu die Anteilseigner in der Halle gesagt haben. Dann schauen wir mal detailliert auf HKM und anschließend sprechen wir darüber, wie es eigentlich um das mögliche Investment von Navin Jindal geht, dem möglichen indischen Investor. Und ganz am Ende müssen wir natürlich auch nochmal auf das Thema schauen, was wir in der Januarfolge sehr intensiv besprochen haben, nämlich die Gesamtlage des Konzerns.
Schönes Programm, freue ich mich drauf.
Wir haben ja draußen bei der Hauptversammlung mit vielen Menschen gesprochen, uns auch die Reden angehört. Man muss ja sagen, also das ist der Eindruck, glaube ich, aus allen Gesprächen. Die Stahlarbeiter sind ja keine Betonköpfe, ne? Also die sagen ja nicht, hey, alles ist super, sondern die sehen, die Gesamtlage für den Stahl ist schwierig, die Rahmenbedingungen sind nicht gut. Die IG Metall hat ja auch mit dem Unternehmen eine Vereinbarung getroffen zum Abbau der Arbeitsplätze. Also eigentlich sind es für Arbeiterkämpfer eigentlich relativ vernünftige Menschen.
Ja, man ist realistisch, man ist pragmatisch, man hat einen Sanierungstarifvertrag geschlossen mit dem Management. Mein Eindruck ist schon, der Grundtenor in der Belegschaft lautet, wir leisten hier unseren Teil, damit ThyssenKrupp überlebt und auch eine Zukunft bekommt, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber umso verärgerter sind die Leute dann, wenn sie den Eindruck bekommen müssen, wir verzichten auf Geld, aber die, die da oben, die Anteilseigner und das Management, die tun das nicht. Der mal auf den Punkt gebracht hat, dass Ali Güzel aus Duisburg, der Betriebsratschef des größten ThyssenKrupp-Stahlstandorts. Ich habe mit Güzel kurz vor der Hauptversammlung gesprochen und am besten hören wir einfach mal rein.
Wir stehen vor dem größten Restrukturierungsprogramm der Geschichte. Und das kann nicht sein, dass im gleichen Atemzug hier Dividende ausgeschüttet werden, 100 Millionen, und der CIO, der Herr Lopez, sich eben mal wieder um 49% seine Entgelt erhöht. Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten tief in ihre Portemonnaie zugreifen müssen, um die Arbeitsplätze zu sichern, aufgrund der Situation, auf der finanziellen Situation. Und hier werden Gelder ausgeschüttet. Das kann man nicht verstehen, das kann man nur kopfschütteln.
Wir haben das im letzten Podcast intensiv besprochen. Das Gehalt von Miguel Lopez ist im vergangenen Jahr um 1 Million Euro gestiegen, auch wegen der guten Entwicklung der Börse oder an der Börse, über die wir gleich sprechen. Und dann gibt es den zweiten Ärger, das ist die Dividendenauszahlung. Güzel spricht hier von 100 Millionen, das ist jetzt etwas großzügig gerundet. Ne? 93 Millionen Euro zahlen sich die Aktionäre aus. Das ist Geld, das ganz faktisch im Konzern fehlt danach.
Absolut. Das kam auch immer wieder in den Reden vor. Ich finde, wir können allerdings heute mal ein bisschen mehr die Leute auch zu Wort kommen lassen. Zum Beispiel HKM-Betriebsratschef Marco Gasse, und der sagt Folgendes dazu.
93 Millionen Euro Dividendenauszahlung. Unsere Mitarbeiter im Konzern schröpfen. Das ist eine Art und Weise, die ist erschreckend. Oder seht ihr das anders?
Das Thema Dividende war dann durchaus auch im Saal immer wieder Thema. Diverse Redner haben angezweifelt, ob es in der derzeitigen Situation wirklich sinnvoll ist, Geld aus dem Unternehmen rauszuziehen.
Ja, das stimmt. Henrik Schmidt, Experte der zur Deutschen Bank gehörenden Fondsgesellschaft DWS, der hat das klar zum Ausdruck gebracht. Er hat gefragt, kann sich ThyssenKrupp diesen Mittelabfluss eigentlich wirklich leisten? Ja, mit dem Hinweis, die Hütte brennt immer noch bei ThyssenKrupp, hat Schmidt darauf verwiesen, dass das Management um Lopez bereits ein weiteres Verlust hier angekündigt hat. Und ich habe auch mit Ingo Speich von der Sparkassenfondsgesellschaft Deka gesprochen, der oft als Meinungsführer bei Aktionärsversammlungen auftritt.
Wir stimmen gegen die Dividende, da wir damit ein Signal setzen möchten, dass das Geld im Unternehmen bleibt und für die Transformation zur Verfügung steht. Denn letztlich geht es darum, die Zukunftsfähigkeit und damit Langfristigkeit des Geschäftsmodells zu stärken. Und da ist eine Ausschüttung der Dividende fehl am Platze.
Speich war damit nicht der einzige Kritiker der Auszahlung. Fairerweise muss man aber auch sagen, am Ende haben 98,9% der Aktionäre für die Auszahlung dieser Dividende gestimmt.
Ja, wie das bei annähernd allen Abstimmungen auf solchen Versammlungen ist, das sind dann immer quasi sozialistische Mehrheiten, absolut. Dennoch sind die Wortäußerungen der Menschen, die wir hier gerade zitiert haben, wichtige Stimmungsbarometer.
Zur Einordnung müssen wir vielleicht auch nochmal erklären, was auf der Versammlung niemand gesagt hat. Aber natürlich das offene Geheimnis ist, warum zahlt der Konzern diese Dividende aus, Ulf?
Du spielst wahrscheinlich auf die Krupp-Stiftung an, die Stiftung, die in Essen beheimatet ist, ihren Sitz neben der Villa Hügel hat und die ja 21% der Anteile am Konzern hält, damit die größte Einzelaktionärin ist. Ja, für die Krupp-Stiftung spielt die Dividende eine existenzielle Rolle. Die Stiftung benötigt das Geld, um ihren Betrieb zu finanzieren, allen voran Förderprojekte in Kultur und Wissenschaft. Knapp 20 Millionen Euro aus dem Unternehmen gehen jetzt an die Krupp-Stiftung einmal mehr. Traditionell äußert sich die Stiftung nicht bei Hauptversammlungen. Stiftungschefin Ursula Gatter sitzt ja im Aufsichtsrat und war im Hintergrund auf der Bühne auch zu sehen. Stiftungsvorstand Volker Troche ist für die Abstimmung im Publikum zuständig. Gatter ist, obwohl sie nicht geredet hat, augenscheinlich wichtig gewesen, nochmal um Verständnis für ihre Rolle zu werben. In einem LinkedIn-Beitrag kurz vor der Hauptversammlung hat sie erklärt, die Stiftung sehe sich als, ich zitiere mal, loyale Ankeraktionärin. Auch Entscheidung zu ihren eigenen Ungunsten, sagt sie, habe die Stiftung mitgetragen. Naja, ich wette das mal so, dass Frau Gatter nicht den Eindruck erwecken will, die Stiftung sei, um es mal salopp zu formulieren, egoistisch und geldgierig unterwegs.
Schauen wir mal auf die Gesamtstimmung bei den Anteilseignern. In den Wortbeiträgen und Fragen, wir haben das schon gesagt, der Aktionäre überwiegt natürlich die Kritik, auch wenn sich das nachher in den Abstimmungsergebnissen nicht niederschlägt. Wie hast du die Stimmung insgesamt im Saal dort im Ruhrkongress erlebt?
Ich habe auch viel Lob für Lopez gehört. Lopez verdiene, Zitat, Respekt und Anerkennung, sagt zum Beispiel Oliver Vollbrecht von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Er sagt auch, das Vertrauen ist wieder da, Zuversicht ist zurückgekehrt. Er erinnert daran, dass Anfang vergangenen Jahres, also 2025, ein Hauch von Endzeitstimmung bei ThyssenKrupp in der Luft gelegen habe. Und diesmal sei es fast schon eine Turnaround-HV gewesen, also eine Hauptversammlung mit einer Wende zum Guten. Ja, zur Erinnerung, im vergangenen Jahr war es eine virtuelle Hauptversammlung, also nicht mit einer Veranstaltung im Saal, wie diesmal in Bochum. Ja, und wie du zu Anfang gesagt hast, es war greifbar, wie unterschiedlich doch die Stimmung im Saal war und die Stimmung draußen bei den Beschäftigten. Bei den Aktionären war die Stimmung viel freundlicher als vor einem Jahr, aber natürlich gibt es auch viele offene Fragen. Zum Beispiel, was wird denn mit dem Stahl? Was ist mit Jindal? Darüber sprechen wir ja gleich noch. Der Vorstand hat dazu inhaltlich recht wenig gesagt, wenn man ehrlich ist.
Zur Einordnung muss man auch sagen, die Aktionäre, die Anteilseigner an ThyssenKrupp können natürlich auch einfach ziemlich zufrieden sein mit dem vergangenen Jahr. ThyssenKrupp-Vorstand Miguel Lopez hat Ihnen das auch nochmal haarklein vorgerechnet in seiner Rede zur Eröffnung der Hauptversammlung.
Wir sehen, dass der Kapitalmarkt wieder an eine Zukunft von ThyssenKrupp glaubt. Lassen Sie mich das an einer ganz einfachen Beispielrechnung erläutern. Ein Aktionär, der zur Hauptversammlung vor einem Jahr 20 ThyssenKrupp-Aktien besaß, hatte damals mit seinem Aktienpaket einen Börsenwert von 96 Euro. Mit gestrigem Schlusskurs sind allein diese ThyssenKrupp-Aktien 225 Euro wert. Das bedeutet einen Wertzuwachs von 135% in 12 Monaten. Hinzu kommt, durch den Spin-off von TKMS hat der Aktionär für jeweils 20 ThyssenKrupp-Aktien eine neue TKMS-Aktie erhalten. Diese Aktie steht mit gestrigem Schlusskurs bei 96,50 Euro. Rechnet man beides zusammen, ergibt sich ein Wertzuwachs von deutlich über 200%.
Ja, das war wirklich plakativ und ja, sagen wir es mal einfach, einleuchtend.
Ja, und viele Zahlen, deswegen vielleicht die Kernaussage noch einmal zusammengefasst. Wer vor einem Jahr 100 Euro in ThyssenKrupp investiert hat, hat heute über 300 Euro. Also kein Wunder, dass die Stimmung ganz gut war.
Ja, aber das mit dem Spin-off, das sollten wir vielleicht auch nochmal erklären.
Ja, stimmt, das ist ein sehr technischer Begriff. ThyssenKrupp hat ja die Sparte TKMS, wie sie intern heißt, also den Marineschiffbau, vor allem U-Boote, ausgegliedert und an die Börse gebracht. Und weil Rüstung in der unsicheren Weltlage gefragt ist, war das natürlich, sagen wir jetzt im Nachhinein, aber haben wir auch im Vorhinein vermutet, ein erwartbar gutes Geschäft. Technisch gesehen haben die Aktionäre diese Aktien zusätzlich bekommen, haben also heute statt im Anteilschein von einem Unternehmen quasi Anteilscheine von zwei Unternehmen. Also das ist das, was Lopez da meint in seiner Erklärung.
Ja, und die zwei sind deutlich mehr wert als das eine Papier, und aus Aktionärssicht gibt es also deutlichen Grund, zufrieden zu sein.
Stimmt, also um als Wirtschaftsjournalisten unsere Unabhängigkeit zu wahren und jeden Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, investieren wir beide natürlich nicht bei ThyssenKrupp. Aber ich sag mal, wer das getan hat, der hat ein richtig gutes Geschäft gemacht.
Zumindest wenn er dann Aktien auch irgendwann mal verkauft hat, ne?
So ist es.
Ich finde, Olli, wir sollten jetzt mal nochmal darauf schauen, was draußen vor der Halle passiert ist. Und da ging es ja insbesondere um HKM. Und da muss man ja sagen, ist der Stand völlig unklar, ob es für die Hütte ist, immerhin die zweitgrößte in Deutschland, ob es für die eine Zukunft gibt.
Ja, wir müssen für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, über was wir sprechen. HKM, die Hüttenwerke Krupp Mannesmann in Duisburg, sind ein Tochterunternehmen von ThyssenKrupp. 50% der Hütte mit so roundabout 3000 Mitarbeitern gehören ThyssenKrupp, 30% dem niedersächsischen Stahlhersteller Salzgitter und 20% dem französischen Konzern Vallourec. Und im Prinzip sagen Vallourec und ThyssenKrupp, wir möchten das Unternehmen nicht mehr haben.
Das kann man so formulieren, so hart, ja. Deshalb gab es den Plan, einen Investor zu suchen. Das hat aber bislang nicht so recht geklappt. Ja, und nun sagt Salzgitter, sie könnten sich vorstellen, das Werk zu übernehmen, aber in viel kleinerer Form als bisher. Jetzt sind es ja 3000 Beschäftigte. Salzgitter sagt 1000, das können wir uns vorstellen. Aber auch damit ist es nicht so einfach, denn Salzgitter hätte gerne auch noch Geld von ThyssenKrupp, um das Werk zu erhalten.
Ja, wie er darüber denkt, hat Salzgitter-Chef Gunnar Kröbler intensiv in einem Interview mit dir und unserem Kollegen Stefan Schulte erklärt. Erzähl doch mal, was hat er da gesagt?
Genau, das war kurz vor Weihnachten 2025. Kröbler hat es mit folgenden Worten formuliert. An den Kosten für eine Verkleinerung der HKM müssen sich unsere Miteigentümer beteiligen, sagte er. Und wir brauchen zudem Klarheit von ThyssenKrupp über die Abnahmemengen für die kommenden 2-3 Jahre. Und Geld vom Staat möchte Salzgitter für den Weiterbetrieb von HKM auch noch haben. Das Unternehmen hat nämlich eine staatliche Fördermittelzusage eingefordert in Höhe von 200 Millionen Euro.
Welches Interesse hat Salzgitter denn am Erhalt von HKM? Warum wollen die den Laden erhalten, den ThyssenKrupp und Vallourec nicht mehr haben möchten?
HKM versorgt mehrere Salzgitter-Standorte, beispielsweise Mannesmann Grobblech in Mülheim an der Ruhr, auch ein Großrohrwerk von Salzgitter. Und sollte das Duisburger Werk als Lieferant wegfallen, müsste Salzgitter schauen, wie man diese Lieferketten neu organisiert. Und bei einem Weiterbetrieb von HKM möchte Salzgitter auch Brammen, also diese schweren Stahlplatten, auch auf dem europäischen Markt anbieten, also an andere verkaufen.
Wirtschaftsjournalismus ist ja auch irgendwie immer ein bisschen People-Business, und es geht ja manchmal auch um die große Inszenierung. Wenn man aus dieser Perspektive darauf schaut, dann ist der, finde ich, diesen Kröbler-Plan auch ganz interessant, weil er präsentiert sich da ja jetzt so ein bisschen als der Good Guy des deutschen Stahls, ne? Also Kröblers Botschaft ist, wir sind die Guten, wir retten HKM. Und Lopez steht jetzt so ein bisschen als der Bad Guy da, der den Standort schließen will, auch psychologisch geschickt.
Genau, ist ein interessanter Move, sagen von Kröbler oder andere Binse, ein Narrativ, ein spannendes Narrativ von Salzgitter. Ja. Und Kröbler und Lopez sind wohl auch nicht die besten Freunde, allem was man hört. Naja, und diese Sache, dass Salzgitter da vorprescht, darauf muss ThyssenKrupp natürlich in irgendeiner Form reagieren. Aber nach allem, was ich höre, ist die Begeisterung jetzt nicht so wahnsinnig groß bei ThyssenKrupp. Also ich nehme es so wahr, wie das Sie sagen, wir können doch nicht Salzgitter mit unserem Geld auch noch die Transformation, also den klimafreundlichen Umbau finanzieren, denn wenn jetzt HKM neu aufgestellt würde mit einem Elektrolichtbogenofen, könnte Salzgitter beim Einsatz von Grünstrom relativ schnell ein CO2-freundliches Produkt herstellen und ein bisschen frech formuliert könnte man dann sagen, HKM hätte die Chance, das erste grüne Stahlwerk in Duisburg zu werden, an Europas größtem Stahlstandort, wenn die dann nämlich noch schneller sind als ThyssenKrupp mit dem Umbau.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt's Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Mhm. Sie hätten diese Chance quasi mit freundlicher Finanzierungsunterstützung von ThyssenKrupp, das finden die bei ThyssenKrupp natürlich nicht so lustig.
Ist doch toll.
Auch das muss man vielleicht nochmal einsortieren für Menschen, die jetzt nicht so tief im Thema sind. Die Stahlindustrie versucht ja gerade grün zu werden, also klimaneutralen Stahl ohne CO2 zu produzieren. Dafür muss viel, viel Geld investiert werden. Und eine Möglichkeit ist dieser Elektroofen, von dem du gerade gesprochen hast. Den würde Salzgitter gerne statt der jetzigen Hochöfen, die ja sehr viel CO2 produzieren, bei HKM bauen, will dafür aber eine Förderung und Geld von ThyssenKrupp, um es nochmal zusammenzufassen.
Ja, es geht ums Geld, aber wir sprechen da jetzt hier gerade locker flockig darüber. Das ist natürlich eine echt ernste Angelegenheit für die Beschäftigten. Da geht es wirklich um deren berufliche Existenz. Und das macht Marco Gasse, der Betriebsratsvorsitzende von der HKM, auch absolut klar. Und ja, vor der Hauptversammlung bringt er sich zu Gehör.
Wir haben das Gefühl, dass ThyssenKrupp und Salzgitter und Vallourec ihrer Verpflichtungen nicht nachkommt. Wir haben aktuell keine Weiterführungsperspektive. Die Verträge laufen aus Ende 32 und wir machen uns große Sorgen um die Zukunft der HKM und unsere Beschäftigten, wie es weitergeht. Ängste sind da, wir haben Familien, die haben Verantwortung, die wissen nicht, wie es weitergeht, worauf sie sich einlassen, wie sehen die Modalitäten aus. Wir fordern ein klares Statement von den Gesellschaftern, dass sie ihrer Verantwortung nachkommen.
IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner, der war auch auf der Bühne und hat klar gesagt, was die Arbeiter von dem ThyssenKrupp-Management erwarten.
Aber Eigentum verpflichtet und deswegen die Erwartungshaltung der kompletten IG Metall an das Management von Vallourec, an das Management von Salzgitter und an das Management von ThyssenKrupp Steel. Ihr habt eine Verantwortung für die Menschen bei der HKM. Und wenn ihr sich selber nicht mehr auslassen könnt, die HKM, dann bringt die HKM in neue Hände, in neue Strukturen. Die Menschen brauchen eine Perspektive. Und die HKM kann Stahl produzieren, Kolleginnen und Kollegen. Das habt ihr jeden Tag bewiesen. Wir kämpfen gemeinsam für die Zukunft bei ThyssenKrupp und bei der HKM. Dankeschön. Glück auf.
In der Halle hat Lopez dann tatsächlich so eine Art, ich nenne es mal Mini-News verkündet, die man gewissermaßen als Antwort darauf lesen kann, auch wenn das nun wirklich kein Durchbruch ist, oder?
Ja, nennen wir es mal ein Signal. Lopez hat auf die Frage eines Aktionärs geantwortet und dann wörtlich gesagt, natürlich favorisieren wir die Lösung der Zukunftsfähigkeit unter einer Führung von Salzgitter. Natürlich ein bisschen sperrige Formulierung. Journalistisch würden wir das mit Sicherheit anders benennen, aber da merkt man ja auch, dass man da noch ein bisschen im Ungefähren bleiben möchte. Aber es ist ja schon bemerkenswert, dass er jetzt die favorisierte Lösung als favorisierte Lösung ansieht, dass Salzgitter da die Führung übernimmt. Im Moment ist es ja ThyssenKrupp mit 50% das Unternehmen, das die Führung hat. Zuletzt hatte Lopez auch tatsächlich eher den Schwerpunkt darauf gelegt, zu betonen, dass im Zweifel HKM geschlossen werden müsste, falls sich kein Käufer findet. Nun eben ein anderer Fokus und jetzt kann HKM natürlich auch mit Fug und Recht sagen, wir nehmen Herrn Lopez beim Wort, diese bevorzugte Lösung sollte auch realisiert werden.
Ja, man sieht die Unsicherheit der Situation auch daran, wie so ein einzelner Satz jetzt aufgeladen wird. Ne, das ist natürlich jetzt sehr viel Interpretation. Bisher wurde ja auch immer spekuliert, dass ThyssenKrupp eigentlich gar kein Interesse hat, die Produktionskapazität von HKM am Markt zu halten, weil der Stahl, der dort produziert wird, mindestens zum Teil, ist ja, ja direkte Konkurrenz für das Mutterunternehmen.
Ja, es wird sich herausstellen, wie ernst gemeint diese Formulierung bevorzugte Option ist. Es gab auch schon einige Optionen, die sich dann zerschlagen haben.
Zur Wahrheit gehört auch, die Zeit spielt gegen HKM oder ist das ein falscher Eindruck?
Ja, absolut und brutal sozusagen. Mit jeder Woche, mit jedem Tag steigt bei HKM die Wahrscheinlichkeit einer Schließung. Denn ohne Investitionen, das ist klar, blutet dieser Standort einfach aus. Die Hochöfen werden so auf Dauer nicht weiter betrieben werden können. Zwei sind es ja derzeit. Die müssten erneuert werden, aber in Deutschland ist es maximal unwahrscheinlich, dass ein Hochofen erneuert wird aufgrund der schlechten CO2-Bilanz. Man möchte sich ja von dieser Technologie trennen. Also müssten die Gesellschafter den Standort umbauen und das kostet Geld, richtig Geld.
Ja, wir haben jetzt über HKM gesprochen. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter, einen Schritt höher. Wir reden über ThyssenKrupp Stahl als Ganzes. Da wissen wir ja, ist eigentlich die große Frage in Schwebe. Du hast sie eben schon mal angesprochen. Was wird mit Jindal? Kommt der Investor aus Indien zum Zug? Und im Vorfeld hatten ja viele Beobachter es durchaus für möglich gehalten, dass Lopez bei der Hauptversammlung schon einen Deal mit Jindal verkündet. Das wäre ja ein großer Erfolg für Lopez gewesen, aber so richtig News gab es nicht.
Ja, vielleicht lassen wir mal einmal nochmal HKM und Jindal zusammendenken, weil wie so oft bei ThyssenKrupp hat ja alles mit allem zu tun und so auch das, denn aus Jindal-Perspektive ist HKM natürlich schon auch wichtig und Jindal dürfte ein hohes Interesse daran haben, dass die Causa HKM geklärt ist, bevor möglicherweise eine Übernahme von ThyssenKrupp Steel durch ihn vereinbart wird. Jemand, der sich gut im Unternehmen auskennt, hat es so formuliert, ja, wenn Sie ein neues Auto kaufen, dann müssen Sie auch nicht Gefahr laufen, dass eins ist, dass bald einen Motorschaden hat. Na, auf HKM übertragen soll das wohl heißen, es muss schon klar sein, dass HKM kein Problem darstellt.
Aus Sicht der Beschäftigten natürlich auch eine harte Aussage, denn jemand aus dem Mutterkonzern quasi das eigene Unternehmen mit einem Motorschaden vergleicht. Ne?
Ja, man möchte einfach, dass der Motor, jetzt mal positiv gesprochen, dass der Motor läuft, ne? Also und kein Problem entsteht, ja.
Ja, lass uns über Jindal sprechen. Die Gespräche mit ihm laufen offenbar nicht so schnell und so gut wie erwartet. Am Tag vor der Hauptversammlung haben du und unser Kollege Stefan Schulte exklusiv berichtet, dass es Geheimgespräche von Lopez und Jindal gab. Übrigens nicht in Duisburg oder Essen, sondern in Paris.
Da hätte man doch gedacht, es funkt sofort zwischen Jindal und Lopez. Ne?
Das sagst du jetzt. Das Ergebnis war aber irgendwie weniger erfreulich. Also einen richtigen Durchbruch gab es nicht, auch trotz der Stadt der Liebe.
Warum Paris? Das, da kann ich auch nur darüber spekulieren. Vielleicht gibt es eine gute Flugverbindung Neu-Delhi, Paris oder man wollte einen besonders schönen Ort finden. Und trotzdem hat es offenbar nicht den entscheidenden Durchbruch gebracht, weil sonst hätte man ihn ja verkünden können bei der Hauptversammlung. Die Rede ist weiterhin von konstruktiven Gesprächen, aber ja, es gibt noch eine Menge offener Fragen. Da macht auch, glaube ich, niemand einen Hehl draus, zumindest hinter vorgehaltener Hand. Es geht natürlich ums Geld. die Bewertung von ThyssenKrupp Steel, da wird alles Mögliche ausgerechnet. Da werden mit Sicherheit auch perspektivisch Programme drüber laufen. Was könnte da an Ertrag gegen Kosten stehen? Im Fokus stehen aus Arbeitnehmerperspektive natürlich auch Fragen wie die Sicherheit für Arbeitsplätze, Standorte, Investitionen in die Zukunft und natürlich auch die Frage, können die Arbeitnehmervertreter demnächst noch mitsprechen, wenn da so ein indischer Milliardär als Familienunternehmer mit einer ganz anderen Unternehmenskultur in Duisburg das Ruder übernimmt. Ist ja zuletzt auch noch ganz spannend kolportiert worden, dass Jindal mehr Arbeitsplatzabbau fordern soll als das, was schon beschlossen ist. Und das ist ja schon ein gigantisches Programm mit 11.000 Arbeitsplätzen, die outgesourced oder abgebaut werden sollen.
Die IG Metall hat ja jetzt quasi auch als, glaube ich, als Reaktion darauf gesagt, da ist jetzt so viel Unsicherheit drin, wir schicken dem mal eine Frageliste, ne?
Genau, es wurde ein Fragenkatalog an Jindal geschickt und dieser Punkt, wir gehen da nochmal dran an dieses Sparpaket und wenn die Inder noch mehr wollen, das ist schon ein echter Gamechanger, um es mal so zu formulieren.
Was ich interessant fand im vergangenen Jahr, als sich der Tscheche Daniel Kretinsky als Investor zurückgezogen hat und Jindal kam, sind ja insbesondere die Arbeitnehmervertreter, die IG Metall, mit einer extrem, aus meiner Sicht, positiven Haltung in diese Gespräche gegangen. Täuscht der Eindruck oder hat sich da eine gewisse Ernüchterung breit gemacht?
Das ist auch mein Eindruck. Auf jeden Fall geht alles nicht so einfach, wie erhofft. Und das hat auch der IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner zum Ausdruck gebracht vor der Hauptversammlung.
Wir wollen eine Verselbstständigung des Stahls. Und ja, die Inder wissen, wie man Stahl produziert. Und ja, es war eine Schamoffensive im letzten Jahr. Sehr freundlich gegenüber uns, sehr freundlich gegenüber der Politik und sehr freundlich gegenüber dem Management. Aber Kolleginnen und Kollegen, eins ist doch auch klar. Nur von Charme kann man kein Stahl-Zukunftskonzept aufbauen. Und das, liebe Jindal, in Indien, jetzt Butter bei die Fische, beantworte die Fragen nach der Finanzierung, nach dem Zukunftskonzept. Dann können wir eine Vereinbarung schließen. Aber zuerst die Fakten auf den Tisch und dann machen wir den nächsten Schritt, Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen den Weg mit einem neuen Eigentümer. Aber ein Eigentümer, der nicht nur Charme hat, sondern sie müssen Geld mitbringen und ein Zukunftskonzept. Das erwarten wir, Kolleginnen und Kollegen.
Wir haben jetzt die Arbeitnehmervertreter gehört. Wie blicken denn die Anteilseigner, also die Aktionäre, auf den Stahl?
Ja, erstmal ist grundsätzlich schon die Position bei vielen Anteilseignervertretern, dass sie sich auch ThyssenKrupp ohne Stahl vorstellen können. Das wird dann immer so unter die Formel gepackt, wir brauchen eine Lösung für den Stahl. Ich nehme das allerdings doch durchaus auch ein Stück weit differenziert wahr. Der DK-Experte Ingo Speich, der warnt davor mehr denn je, würde ich sagen, dass der Stahl, salopp gesagt, nicht verramscht werden soll. Seine Formulierung ist, der Stahl dürfe nicht unter Wert verkauft werden. Ich habe mit Ingo Speich vor der Halle in Bochum gesprochen und ihn nochmal gefragt, wie er denn jetzt zum Thema Verkauf an Jindal steht.
Die Rahmenbedingungen dafür stehen noch nicht fest, zumindest nicht in dem Maße, dass man das final bewerten sollte. Es ist sicherlich eine Option. Es muss nicht zwingend negativ sein, sodass wir grundsätzlich ThyssenKrupp ermuntern, dort weiterzumachen. Aber mit Augenmaß und natürlich darf auch die Stahlsparte nicht verschenkt werden, denn wir sehen ja aktuell positiven Rückenwind seitens der EU, was auch potenzielle Volumina angeht und die Förderung der Stahlsparte in Europa.
Wir haben schon ein paar Mal hier im Podcast darüber gesprochen, der Verkauf dieser Stahlsparte ist ziemlich kompliziert. Auf der einen Seite braucht es frisches Geld von einem Investor, damit am Standort Duisburg wirklich investiert werden kann, also der Standort CO2-neutral gemacht werden kann. Und auf der anderen Seite wird ThyssenKrupp bei einem Verkauf oder einer Verselbstständigung auch nichts einnehmen, sondern vermutlich auch Geld in das Tochterunternehmen stecken müssen. Das liegt unter anderem daran, dass es noch riesige Pensionsverpflichtungen gibt, die das Unternehmen trägt.
Genau, diese Pensionsverpflichtungen, sie sind milliardenschwer, also ein ordentliches Gepäck, was das Unternehmen noch mit sich trägt. Über viele Jahrzehnte haben zehntausende Mitarbeiter eine Betriebsrente ja sich erarbeitet und versprochen bekommen. Und ja, das muss jetzt auch dann bedient werden. Aus Unternehmenssicht sind es dann eben Milliardenlasten für die Beschäftigten, die haben sich's verdient. Und natürlich muss bei einem Verkauf geklärt werden, wer für diese Zahlung dann steht und der alte Konzern oder der neue Eigentümer. Auch das macht die Verhandlungen kompliziert und ja, da geht es ums Geld.
Ja, und für uns Journalisten muss man da auch vielleicht mal ganz transparent sagen, ist es natürlich auch sehr, sehr schwer zu durchschauen und öffentlich sind diese Zahlen ohnehin alle nicht. Du musst das relativ aufwendig immer wieder verifizieren und bei verschiedenen Menschen nachfragen, die mit den Prozessen intern vertraut sind. Es ist trotzdem bei allem, was wir da sagen, mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Ne? Also die konkreten Zahlen kennt keiner außerhalb des Unternehmens.
Nee, die werden wahrscheinlich sogar innerhalb des Unternehmens nur ganz wenige Menschen kennen. Ja, wir schauen dann natürlich möglichst viel in Erfahrung zu bringen, tun, was wir können. Aber ja, alles wird man uns nicht sagen. Wir bekommen natürlich aber auch mit, was die Beschäftigten an Positionen öffentlich formulieren. Ich denke schon, die Beschäftigten werden in diesem Fall ihre Punkte machen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie da komplett untergebuttert werden und dass man diesen, ja, man spricht ja immer gerne von Deal, diesen Deal ohne die Arbeitnehmervertreter macht, denn Jindal und die IG Metall, die müssen schon miteinander klarkommen, sonst würde Jindal Gefahr laufen, dass die Gewerkschaft ihm auf Dauer das Leben schwer macht.
Ja, auch da vielleicht kurz zur Einordnung nochmal, weil ThyssenKrupp Steel ist ja betroffen von einer Besonderheit des deutschen Mitbestimmungsrechts, der sogenannten Montan-Mitbestimmung. Die Arbeitnehmervertreter haben da quasi ein Vetorecht, da kann nicht einfach der Eigentümer durchregieren.
Ja, aber auch da wird man wahrscheinlich schauen, welche Gesellschaftsform wird man dann für dieses neue Unternehmen ThyssenKrupp Steel schaffen. Ist das eine SE, nennt sich das, oder ist eine GmbH? Ist das vielleicht dann die Tochter eines Unternehmens, was im Ausland ihren Sitz hat? Und natürlich werden in Deutschland die deutschen Gesetze gelten, aber kann mir durchaus vorstellen, dass man da auch über alles nachdenkt. Aber
das ist wahrscheinlich auch eine Sorge dann von der IG Metall, dass das indirekt oder auf nicht ganz so nettem Wege die Mitbestimmung ausgehöhlt werden soll.
Da wird man mit Sicherheit ja verdammt aufpassen, dass man da ja nicht hinter die Fichte geführt wird. Ne?
Insgesamt war der Eindruck bei der Hauptversammlung, dass die Anteilseigner die Verhandlungen von ThyssenKrupp mit Jindal begrüßen. Nur vereinzelt wurden da nochmal kritische Töne laut. Da ging es dann darum, ob Jindal in all seinen Werken ausreichende Standards bei Umweltschutz und Menschenrechten einhält. Aber so unter dem Strich war die positive Stimmung sehr groß oder ist das ein falscher Eindruck?
Ja, zumindest sagt Lopez erstmal, klar, wir setzen auf Jindal. Es gibt ja jetzt auch keinen anderen Bieter, ne? Also es wird ja gerne von so einem Best-Owner-Vertrag gesprochen, auch das ist so eine Formulierung der IG Metall, aber sowas wird immer im Zusammenhang mit Bieterwettbewerb sonst auch eigentlich formuliert. Jindal ist ja im Moment der Einzige, der zumindest als Käufer in Frage kommt. Also im Moment ist das Szenario entweder Jindal oder die ThyssenKrupp AG. Und deshalb betont Lopez natürlich auch die Vorteile von Jindal. Er sagt, es ist ein international aufgestellter Stahlhersteller mit umfangreicher Erfahrung in der Branche. Aber vor allem, und das ist anders als bei dem Tschechen Kretinsky, der zwischenzeitlich sogar schon an ThyssenKrupp Steel beteiligt war. Die Inder haben ein Gesamtnetz zu bieten, was auch Erzminen beinhaltet und auch einen Bau einer Direktreduktionsanlage. Also die haben dieses Thema grüner Stahl auch schon eher im Netzwerk implementiert.
Mhm. Ansonsten ist Lopez aber insgesamt vage geblieben. Wir haben da schon eben mal angedeutet, eine konkrete Antwort auf die Frage, ob es für die Gespräche einen Zeitplan gibt, hat er nicht gegeben. Konkret ist er auch nicht geworden auf die Frage von Aktionären, ob es eigentlich einen Plan B gibt, falls der Deal nicht klappt. Und auch die ganze politische Gemengelage ist, sag ich mal, nicht ganz durchschaubar. Es geht da ja auch immer wieder um die Frage, die auch die Arbeitnehmervertreter dann immer mal wieder stellen, ist es eigentlich sinnvoll, dass der größte deutsche Stahlproduzent ins Ausland verkauft wird, wo es doch eigentlich gerade gesamtwirtschaftlich darum geht, weniger abhängig vom Ausland zu werden?
Das ist ein Punkt, ich denke auch, es ist ein wichtiger Punkt aus der Sicht des ThyssenKrupp Stahlmanagements. Wir haben da eine neue Chefin, Marie Jaroni. Möchte die denn in naher Zukunft ihre, ja, ich sag's jetzt mal hart, Befehle aus Neu-Delhi empfangen oder möchte man nicht hier eigenständig tätig sein? Und natürlich, die Situation der Stahlindustrie ändert sich ja nicht dadurch, dass ein Jindal dieses Unternehmen übernimmt. Dann ändern sich die Eigentumsverhältnisse. Herr Jindal hat vielleicht mehr Geld und mehr Interesse am Stahl als ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez. Aber die Probleme lösen sich ja nicht in Luft auf. Und ja, den Punkt, dass man natürlich auch schon gucken muss, wie geht's denn hier der Industrie bei uns in Deutschland? Den Punkt hat Teke Nazikol auch nochmal vor der Halle sehr deutlich gemacht.
Einmal die Stahlwerke und die Hochöfen runterfährt, dann sind die weg. Wenn die einmal kalt sind, dann bleiben wir für immer kalt. Deswegen erwarten wir, dass all unsere Kapazitäten aufrechterhalten bleiben. Wir haben jetzt, der Jünger hat das erwähnt, ein sehr erfolgreiches politisches Gespräch gehabt. Das war der Stahlgipfel. Das war ein voller Erfolg, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da sind die richtigen Themen adressiert worden. Wir brauchen wettbewerbsfähige Energiepreise. Wir brauchen einen effektiven Handelsschutz. Und die Konjunktur muss jetzt mal langsam in die Gänge kommen. Und diese starken Bekenntnisse sind von der Politik gemacht worden. Doch was stellen wir fest? Aktuell, die Politik handelt in Zeitlupe und der Personalabbau geschieht in Echtzeit. Und damit muss jetzt Schluss sein.
Man kann zusammenfassen, die IG Metall hofft weiter auf mehr Engagement aus der Politik.
Ja, am Ende geht es darum, die Bundesregierung muss darauf achten, dass Deutschland bei der Stahlproduktion, ja ich sage jetzt mal das Modewort, resilient ist, also robust auch in Krisenzeiten aufgestellt ist, mit einer funktionierenden Industrie, selbst wenn es womöglich bei Lieferketten mal hakt oder eine globale Krisensituation entsteht. Da hat die IG Metall durchaus einen wichtigen Punkt.
Ulf, lass uns zum Schluss nochmal den Blick weiten. Wie wir schon oft gesagt haben, nur noch gut jeder vierte ThyssenKrupp-Beschäftigte arbeitet heute im Stahl. Und bei der Hauptversammlung ging es natürlich auch um die anderen Bereiche, vor allem um die Idee von Lopez, den Konzern zu einer Finanzholding umzubauen.
Ja, gut, wenn wir darüber nochmal sprechen und das nochmal erklären.
Ja, genau. Eine Finanzholding, widersprich mir gerne, ist eine Art Investmentgesellschaft. Die Zentrale in Essen gibt dann nicht mehr die Strategie auf alle Sparten vor, sondern agiert eher wie so eine Muttergesellschaft, die ihre eigenständigen Töchterfirmen als Beteiligung verwaltet. Das Ziel eigentlich ist, den Wert der einzelnen Teile sichtbar zu machen und flexibler verkaufen oder an die Börse bringen zu können, oder? Das ist die Strategie.
So würde ich es auch verstehen. Ja, Lopez sagt, das ist schon komplett ThyssenKrupp neu machen, sage ich jetzt mal. Er formuliert es so, es handele sich nicht um ein herkömmliches Strategie-Update des Konzerns, sondern er sagt, wir gehen sehr viel grundsätzlicher ans Werk. Installiert werde ein komplett neues Betriebssystem für ThyssenKrupp. Lange Zeit ist ja ThyssenKrupp als integrierter Industriekonzern geführt worden, also mit einer Zentrale in Essen, in der die strategischen Entscheidungen getroffen worden sind und einem breit aufgestellten Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäften. Aber diese Aufstellung, wenn Lopez das durchbringt, die wird dann Geschichte sein.
Lopez hat auf der Hauptversammlung immer wieder die auch für die Aktionäre sehr erfolgreiche Verselbstständigung der U-Boot-Sparte TKMS im vergangenen Herbst erwähnt. Wenn man jetzt ein bisschen kritischer drauf schaut, muss man aber sagen, die anderen Sparten von ThyssenKrupp sind bei weitem noch nicht so weit. Also wir haben ja auch im Januar-Podcast da schon sehr intensiv drüber gesprochen.
Ja, spannend fand ich, dass Lopez bei der Hauptversammlung hat durchblicken lassen, in welcher Reihenfolge die Sparten verselbstständigt werden könnten. Das hat er nicht ganz klar gesagt, aber man konnte es durchaus doch heraushören. Demnach soll dann zuerst die Werkstoffhandelssparte Material Services dran sein, dann das Autozuliefergeschäft und wohl danach erst die Carbon-Aktivitäten, also die Sparte, in der Anlagenbau und Klimaschutztechnologien gebündelt sind.
wenn man das so hört und auf die Idee sind, glaube ich, auch die ein oder anderen Aktionäre gekommen, dann bleibt ja die Frage, was ist denn ThyssenKrupp noch? Was bleibt übrig von ThyssenKrupp, wenn nach und nach Bereiche ausgegliedert oder verkauft werden?
Ja, das ist natürlich die 1-Million-Euro-Frage sozusagen. Bisher ist das Mantra von Lopez, ThyssenKrupp wolle ja die Mehrheit behalten bei den Unternehmen, die verselbstständigt werden, mit Ausnahme Stahl. Da ist man ja offen auch für einen echten Verkauf. Aktionäre haben aber bei der Hauptversammlung auch schon Druck gemacht und auch eine Trennung von Mehrheiten ins Gespräch gebracht. Und ja, die große Ironie wäre natürlich, wenn ein Stahlverkauf scheitern würde und am Ende die anderen Sparten weg wären und nur noch der Stahl übrig bliebe. Das wäre natürlich auch nochmal ein spannendes Denkmodell.
Das stimmt. Wo ich schmunzeln musste, ist ja manchmal neigen Konzerne dazu, sich große Slogans zu geben. Und die sind manchmal auch, sage ich mal, vorsichtig, nicht ganz so substanzvoll. Lopez hat jetzt ausgerufen, dass das Jahr der Entscheidung, also 2025 war offensichtlich das Jahr der Entscheidung, jetzt das Jahr der Umsetzung folgt.
Wäre eigentlich gut, wenn alles gleichzeitig entscheiden, umsetzen, ne, und denken, handeln immer in Einklang auch gehen würde.
Das könnte man so sagen. Das klingt ja jetzt erstmal hemdsärmlich. Wird's denn ein gutes Geschäftsjahr?
Ui. Bitte weitere Fragen ans Management richten. Nee, ich meine, klar, die Lage bleibt schwierig für das laufende Geschäftsjahr. Da können wir erstmal das Management beim Wort nehmen, sagt der ThyssenKrupp-Vorstand. Es wird ein Verlustjahr geben. Die sagen, das hat ja auch mit Sondereffekten zu tun. Wir erinnern uns, die Stahlsanierung, da werden Abfindungen gezahlt. Erstmal kostet Sanieren ja Geld und unter dem Strich wird ein Minus von, ja, das ist ordentlich, von 400 bis 800 Millionen Euro prognostiziert. Also rote Zahlen. Lopez will bei der Umsetzung seiner Strategie allerdings weiterkommen. Und das ist dann jetzt auch, glaube ich, aus Aktionärsperspektive ein ganz wichtiger Punkt. Also das nennt man dann immer gerne Portfolio-Themen. Damit meint man dann so ein Thema wie den Stahlverkauf und auch die Verselbstständigung. Das würde man dann immer als strukturelle Veränderung bezeichnen. Also nicht dieses, was da im täglichen Geschäft passiert, Auftragseingang und so weiter, sondern so echte Strukturveränderungen. Und wenn da was passiert, dann hätte Lopez wieder ganz, ganz gute Karten. Das soll nämlich dann Werte schaffen für die Anteilseigner, zumindest aus Managementperspektive. Und würde dann wieder so die Aktionärssicht bedienen, vielleicht ähnlich, wenn es gut läuft, wie bei TKMS. Das wäre das Kalkül des Managements. Ja, ich denke wirklich, dass dann auch die Schwächen im täglichen Geschäft durchaus überdeckt werden oder nicht mehr so ins Gewicht fallen. Und im Jahr 2025, muss man ja sagen, ist diese Taktik auch einigermaßen aufgegangen.
Also wir schaffen Werte für die Aktionäre dadurch, dass wir das Tafelsilber verkaufen, dann blickt keiner so streng auf das operative Geschäft.
Das ist hart formuliert, aber es ist ja schon ein bisschen die Frage, was bleibt denn da von ThyssenKrupp? Die Zentrale wird immer kleiner gedampft. Man hat jetzt auch, ist ins Gespräch gebracht worden, auch einen Minderheitsanteil bei dem Anlagenbauer Rote Erde noch zu verkaufen. Also es wird schon ordentlich was versilbert. Ne? Man hat in Indien ja auch ein Stahlwerkstandort verkauft, der zu dem Gewinn im vergangenen Jahr maßgeblich beigetragen hat. Aber es ist ja klar, wenn man Anteile verkauft, wenn man sich von, das nennt sich ja dann Assets trennt, dann kommt zwar Geld in die Kasse, aber es muss natürlich auch geschaut werden, was erwirtschaftet langfristig hier noch die Erträge.
Die verkauften Assets verdienen auf jeden Fall kein Geld mehr.
Es wäre gut, wenn man die richtigen verkauft und die auch die richtigen behält. Ne?
Das ist richtig. Da war ThyssenKrupp vorsichtig gesagt in der Vergangenheit nicht immer wahnwitzig erfolgreich.
Du sagst
trotz es. Allem scheint Lopez bei diesem Kurs Rückendeckung zu haben von den Aktionären und insbesondere vom wichtigsten Aktionär, nämlich der mächtigen Krupp-Stiftung. Täuscht der Eindruck?
Nee, Eindruck täuscht nicht, wobei ich ja schon ganz interessant fand, dass Frau Grater sich auf der Bühne bei der Hauptversammlung diesmal sehr zurückgehalten hat. Also sie hatte jetzt nicht unbedingt das Blitzlicht gesucht, aber da will ich jetzt nichts hineininterpretieren. Es ist dem Management jedenfalls gut gelungen, die Reihen geschlossen zu halten. Das muss man schon sagen. ThyssenKrupp-Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm ist bei der Hauptversammlung im Amt bestätigt worden für weitere 2 Jahre. Er will ja auch als Chefkontrolleur weitermachen. Ganz wichtig für die Machtarchitektonik. Zudem haben die Vorstandsmitglieder Ilse Henne und Volkmar Dienstuhl am Tag vor der Hauptversammlung Vertragsverlängerung bekommen bis Ende 2031. Und wir erinnern uns, bis Ende Mai 2031 läuft auch der Vertrag von Miguel Lopez. Ja, und auch im Aufsichtsrat insgesamt gibt es viel Kontinuität. Also ich sehe da viel Geschlossenheit auf der Anteilseignerseite.
Also Geschlossenheit auf der Seite der Anteilseigner. Aber man muss es auch sagen, die Geschlossenheit gibt es auch auf der Sicht der Arbeitnehmervertreter. Das hat man schon sehr stark gespürt vor der Halle. Da sind wir dann wieder bei dem Gegensatz Arbeit und Kapital, oder?
Ja, hast du gut am Anfang schon analysiert. Das zieht sich hier wie so ein roter Faden durch unseren Podcast. Das ist ein spannender Punkt. Bei der Hauptversammlung ist ja auch thematisiert worden, dass Aufsichtsratschef Rusvor mehrfach seine Doppelstimme einsetzen musste, um strittige Entscheidungen durchzusetzen. Also diese Doppelstimme, das ist ja quasi der Punkt, da kann dann der Aufsichtsratsvorsitzende sagen, so, wir machen das jetzt aber so, weil wir Eigentümer das wollen, auch wenn die Arbeitnehmer es nicht wollen, wir ziehen es trotzdem durch. Und das hat er gemacht bei der Neuaufstellung des Vorstands, danach bei dem mittlerweile abgewickelten oder rückabgewickelten Einstieg von Daniel Kretinsky beim Stahl und zuletzt eben jetzt hier bei dieser aktuellen 93 Millionen Euro Dividende. Also immer mit Doppelstimme von Rusvor, immer gegen die Arbeitnehmerseite.
Das zeigt dann am Ende, wie tief die Gräben zwischen den beiden Seiten sind, oder?
Also Henrik Schmidt von der DWS, also die Deutsche Bankfondsgesellschaft, der sagt, er erkenne bei ThyssenKrupp Aufsichtsratschef Rusvor eine, ich zitiere mal, unangemessene Bereitschaft zur Konfrontation.
Ja, das ist schon ziemlich hart, ne?
Fand ich auch echt bemerkenswert. Also Schmidt sieht da offenbar einen inflationären Einsatz dieser Doppelstimme durch Rusvor und das ist aus seiner Sicht nicht so eine dolle Sache. Er sagt, eine souveräne Amtsführung sieht anders aus. Er appelliert allerdings auch an die IG Metall, zu einer Deeskalation beizutragen. Und naja, ich formuliere es mal mit meinen Worten und die hören sich dann so an. Also ich finde, ein Industriekonzern von dieser Größe, ThyssenKrupp, der kann nicht auf Dauer im Konfliktmodus geführt werden. Die Frage ist also, ja, lassen sich diese Kapital- und Arbeitnehmerinteressen, die du ja auch so herausgestellt hast, lassen die sich denn versöhnen?
Ulf, lass uns zum Ende das Wichtigste nochmal bündeln. Wenn du die Hauptversammlung und die aktuelle Lage bei ThyssenKrupp in drei Kernerkenntnissen zusammenfassen müsstest,
ist ja wie in der Schule
welche
hier.
Wäre das?
Eins, zwei oder drei. Naja, der erste, den hatten wir ja gerade. Der Graben zwischen Kapital und Arbeit ist so tief wie lange nicht. Das war keine normale Hauptversammlung. Es war schon ein Aufeinanderprallen zweier Welten. Draußen die Existenzangst der Stahlarbeiter, drinnen die Freude der Aktionäre über eine Verdreifachung oder Vervielfachung ihres Kapitals in einem Jahr. Das ist ein Konflikt, der prägt schon ziemlich viel.
Das finde ich auch. Also mein zweiter Punkt, ich unterstütze dich
nett.
Da mal.
Oh, danke. Ich dachte schon, ich muss.
Wäre dann die Strategie von Lopez, der Umbau zur Finanzholding, da hat er recht, das sagt er auch. Und das ist wirklich keine Kosmetik, wie man vielleicht am Anfang mal vermuten konnte. Das ist radikal. Ne? Lopez schafft mit Rückendeckung der Anteilseigner Fakten und die unterstützen ihn, weil sein Plan, wie der Börsengang der Marinesparte zeigt, anscheinend funktioniert. Die operative Krise wird quasi durch strategische Erfolge Verkäufer am Kapitalmarkt überdeckt.
Jetzt hatte ich ja ein bisschen Zeit, um einen dritten Punkt zu machen. Dritte Erkenntnis, die Zukunft des Stahls ist trotz allem völlig offen und hängt an großen Fragezeichen. Das eine ist HKM, da braucht es dringend eine Lösung, bevor der Standort ausblutet. Weiterer Punkt ist der Poker um Jindal. Die anfängliche Euphorie weicht einer harten Verhandlungsrealität. Es geht ums Geld, um Jobs und ist längst nicht sicher, dass dieser Deal am Ende auch klappt.
Wir haben also einen tiefen internen Konflikt, eine klare, aber riskante Strategie des Vorstands und eine völlig ungewisse Zukunft für das Herzstück des Konzerns, den Stahl. Man kann sagen, das wird uns in den nächsten Monaten definitiv weiter beschäftigen. Es bleibt spannend, wie so oft bei ThyssenKrupp.
Das wird nicht langweilig.
Wir hören uns wieder am nächsten ersten Dienstag des Monats. Das ist im März, der dritte März. Dann gibt es die nächste Folge von unserem Podcast.
Und ich bin mir sicher, es geht spannend weiter. Wir werden natürlich auf die diversen Baustellen im Konzern schauen. Und wenn ihr zwischendurch wissen wollt, was bei ThyssenKrupp los ist, dann schaut doch gerne vorbei auf watz.de/Wirtschaft. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich, wir halten euch da auf dem Laufenden über alles, was wichtig ist. Auch über ThyssenKrupp hinaus in der Wirtschaft des Ruhrgebiets.
Und wenn ihr unsere monatlichen Updates im Podcast nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne überall, wo es Podcasts gibt.
In diesem Sinne, wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der WAZ. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.